Herzlich willkommen zu Mobbing ist kein Kavaliersdelikt von und mit Andrea Domenik. Der Podcast, der Betroffenen Informationen und Handlungstipps rund um Mobbing geben soll. Ob Schule, Arbeit oder Cybermobbing. Hier geht es darum, Experten und Betroffene zu Wort kommen zu lassen und das Thema breitenwirksamer zu machen und somit aus der Nische und aus der Scham zu befreien. Ich freue mich, heute Rainer Kreb bei mir im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ist für mich eine Premiere heute. Und wir sehen, was das jetzt gibt.
Ja, sehr gut. Ich freue mich, dass Sie Ihre Geschichte teilen. Ich habe ja auch schon Ihr Buch vorab lesen dürfen. Vielen Dank. Das werden wir auch in den Shownotes dann verlinken im Text. Und würde gern anfangen mit der Frage, welche Berührungspunkte hatten Sie mit Mobbing? Hatten Sie Mobbing in der Schule oder Mobbing am Arbeitsplatz?
Tatsächlich habe ich schon querbeet überall auch Mobbing erlebt. Ja, das fing in der Schule schon an, wobei das erstmal nicht gegen mich ging, sondern gegen meinen älteren Bruder, der wurde gemobbt. Ich habe mich da eingeschaltet, wollte ihn verteidigen, habe da dann auch Prügel bezogen. Irgendwann haben wir auch mal jemanden dann umgekehrt verprügelt, als es wieder versucht hat. Aber da kam bei mir schon der Kämpfer damals wohl raus. Ja, ich habe dann später auf jeden Fall auf der Arbeit wirklich oft mit Mobbing zu tun gehabt, einmal als Vorgesetzter, dann aber auch schon als Betroffener, wobei es mir dann gelungen ist, den ersten wirklich gefährlichen, also für mich gefährlichen Mobber abzuwehren. Da hat halt das Management oben drüber reagiert. Ja, es gab allerdings da auch schon andere Leute, die Beschwerden eingereicht hatten. Und dann zuletzt halt den Mobber, der dazu geführt hat, dass ich mein Buch geschrieben habe.
Ja, ich habe den ersten Fall auch ganz eindrücklich gefunden, den Sie erzählen auch im Buch. Als junge Führungskraft, wo sich jemand an Sie gewandt hat und Abteilung wechseln wollte. Aber ich lasse Sie in Ihren Worten erzählen, was sind so Ihre Erkenntnisse aus dem Fall gewesen und wie war das damals?
Ja, also das Allerwichtigste ist ja eine Führungskraft, und das habe ich auch in einem anderen Podcast von Ihnen schon gehört, ist nicht einfach, das ist, wie soll ich sagen, man ist entweder von seiner Grundeinstellung Führungskraft. Man kann das nur bedingt lernen. Es gehört einfach eine Selbstreflexion dazu. Es gehört eine Empathie dazu. Was man lernen kann, ist tatsächlich situatives Führen und so weiter. Das Ganze hat halt auch eine Entwicklung. Und als relativ junge Führungskraft bin ich da mal völlig überrollt worden. Da hat also eine Frau bei mir nachgefragt, urplötzlich, ob ich einen anderen Job für sie hätte. Ja, sie würde gemobbt werden. Vorher war es so, dass diese Frau wirklich immer gefehlt hat. Die hatte eine Krankheitsakte, das war schier unglaublich. Ja, und ich bin in dem Moment zum ersten Mal hellhörig geworden. Vorher habe ich das überhaupt gar nicht bemerkt, was da abgeht. Ja, und dann hatte ich zufälligerweise tatsächlich die Möglichkeit, sie probeweise für 90 Tage auf eine andere Position zu setzen, aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihrer Erfahrung. Und die Frau war plötzlich jeden Tag da. Die hat eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Ja, ich glaube, das hat sie nicht nur gemacht, um Dankeschön zu sagen, sondern sie war wirklich entlastet. Ja. Und ich habe die Frau dann tatsächlich in dieser Position gelassen. Also wir haben das dann festgemacht, arbeitsvertraglich, dass sie in diese Position dann dauerhaft rein konnte. Und in der anderen Abteilung kam dann plötzlich ein anderer Mitarbeiter und stellt mir genau die gleiche Frage, sagt, haben Sie eine andere Position für mich? Ich werde gemobbt, ja. Und dann bin ich da in diese Abteilung rein, habe mir den Abteilungsleiter geschnappt, habe mit dem geredet, ja, habe ihm gesagt, das hier hat aufzuhören, das geht überhaupt nicht, ja. Und ich habe von dem anderen Mitarbeiter, der mich gefragt hat, auch Details bekommen. Er hat gesagt, wenn er morgens ins Büro kommt, dann ist da so ein diffuses Licht, weil sie ihre Schreibtischlampe anhat. Wenn er dann das große Licht einschaltet und dann wird er angefangen, Licht aus, ja, also im unglaublichsten Ton und die simpelsten Sachen, ja, und die Person hat auch immer sich auf irgendeine Art und Weise unabkömmlich gemacht, also sie hat keine Informationen geteilt, sie hat niemand teilhaben lassen an ihrem Wissen, so dass sie im Grunde genommen unersetzbar war. Ja, und in einer großen Firma ist es eigentlich ein absolutes Unding. Also ich habe mich selbst, obwohl ich ja in einer wirklich leitenden Position war, also mit rund 300 Mitarbeitern unter mir, nie als unersetzbar gefunden. Und ich habe sogar 5 Jahre, bevor mein offizieller Renteneintritt kam, habe ich schon Weichen gestellt, damit verschiedene Leute Arbeiten von mir übernehmen konnten. Es war halt so, dass aus der Vergangenheit bei uns in der Automatisierung nicht viel los war, weil reduziert wurde. Es gab keine Möglichkeit, irgendwelche Gelder für Softwareentwicklungen nach draußen zu geben. Da ich da recht gute Kenntnisse habe, habe ich dann selbst Dinge entwickelt, die sind auf einem ziemlich hohen Level. Und das hat dann wirklich zuletzt erfordert, dass ich einen Programmierer eingestellt habe, der das übernehmen konnte und ich mich dann auch mehr um die leitenden Dinge kümmern konnte. Ja. Also als technischer oder stellvertretender Direktor Programme schreiben, Excel-Applikationen automatisieren mit Visual Basic und sonst was, das ist eigentlich nicht die Aufgabe, ja.
Genau. Was würden Sie sagen, wenn jetzt Führungskräfte zuhören? Sie haben schon gesagt, da ein paar Anhaltspunkte. Wann sollte man hellhörig werden, dass vielleicht Mobbing im Spiel ist oder mehr nachfassen? Ist es zum Beispiel, dass der Mitarbeiter untypisch oft in Krankenstand ist, was vorher nicht der Fall war?
Das können Indizien sein. Es kann natürlich sein, dass man wirklich einen Faulenzer vor sich hat. Man muss im Grunde genommen tatsächlich recherchieren, wenn man einen Verdacht hat. Aber die Sache fängt ja eigentlich viel früher an. Jemand, der frisch in eine Führungsrolle reinkommt, der hat da ja eigentlich überhaupt keinen Plan. Nach meinem heutigen Kenntnisstand sollte zum einen die Person selbst, die eine Führungsposition einnehmen soll, in irgendeiner Weise ein bisschen durchleuchtet werden, ob es Anzeichen gibt, ob er selbst vielleicht mal mobbt, ob ihm das Thema Mobbing überhaupt geläufig ist, ob er da drin Probleme erkennen kann oder nicht. Leute, die das runterspielen, da wäre ich auf jeden Fall misstrauisch. Ich selbst habe für mich ein Tool entdeckt, mit dem ich relativ einfach ein Persönlichkeitsprofil erstellen kann. Also da würde ich über 36 Fragen. Da kann ich wirklich gut erkennen, wie jemand tickt. Das Ganze orientiert sich an einem Test, das nennt sich das Lux-Profil, LUXX. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Schulung des Mitarbeiters ist also ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich, wie soll ich sagen, noch andere Kriterien außenrum, die möglicherweise zu einem Mobbing führen, weil aus meiner Sicht hat Mobbing eigentlich grundsätzlich ein Motiv. Also es steckt immer eine besondere Absicht hinten dran. Ich habe durch Kontakte erfahren, es gibt eine einzige Ausnahmesituation, die allerdings sehr oft vorkommt, nämlich dass sich das Mobbing bereits als Firmenkultur etabliert hat. Ja. Da aber Mobbing grundsätzlich eine sehr firmenschädliche Aktion ist, also es hat auf jeden Fall immer irgendwelche schädlichen Auswirkungen, sollte grundsätzlich in jeder Firma schon die Bestrebung existieren, Mobbing aufzudecken und zu unterbinden. Ja.
Absolut, das kann nur unterstreichen. Wenn wir jetzt zu Ihrer Mobbing-Erfahrung gehen, es ist ja so, dass man Mobbing erst später ein bisschen versteht. Was waren die ersten Anzeichen, die Sie vielleicht nicht so mitbekommen haben?
Also tatsächlich hat es, obwohl ich ja schon Mobbing-Erfahrung hatte, circa 9 Monate gedauert, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass der neue Chef mich tatsächlich mobbt. Ja. Und eigentlich gab es relativ viele Anzeichen, weil ich war gerade, als die Chefs gewechselt haben, also als der alte ging, der neue kam, war ich gerade im Sommerurlaub. Und obwohl ich den neuen Chef ja schon etwas gekannt habe, er war ja schon etwas früher da, hatte allerdings keine Befugnis. Ich kam zurück und für mich war irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, also es wurden Dinge, die ich implementiert hatte, rigoros abgeschafft. Ja, er hat mich von Anfang an außen vor gelassen, wenn es um die weitere Firmenentwicklung und so weiter ging. Ja, und hat mir Kompetenzen entzogen. Das ging anfangs schleichend, nachher wurde das dann immer krasser, immer extremer. Ja, das ging sogar so weit, dass er dann irgendwann einen Abteilungsleiter als Stellvertreter ernannt hat, als er 5 Wochen in Urlaub ging, also mein Chef. Und das, obwohl ich laut Arbeitsvertrag diese Position inne hatte und auch anwesend war. Ja, und das war dann das erste Mal, wo ich auch wirklich offiziell dann einen Widerstand gezeigt habe. Ich habe für mich gedacht, also hier hört's einfach auf. Ich muss was tun. Ich habe mich dann mit der Betriebsvertretung beraten. Die haben mir bestätigt, ja, aufgrund meines Arbeitsvertrages kann ich das geltend machen. Jetzt war ja der mobbende Chef war ja weg für 5 Wochen, war also nicht erreichbar für mich, um das zu klären. Und ich weiß auch, dass der gar kein Interesse daran gehabt hätte. Ja, so. Also bin ich einfach hingegangen, habe eine Mail rausgeschrieben, in der ich ganz offiziell einfach den ernannten Stellvertreter entmachtet habe. Ja, habe mich auf meine Position bezogen und habe gesagt, ich bin hier der Stellvertreter und ich bin jetzt im Moment derjenige, der das Sagen hat. Das hat in der Firma natürlich erstmal für Tobabo gesorgt, ja, auch oben drüber für ein gewisses Unverständnis. Man wollte mich dann in die Schranken weisen. Das hat dann leider nicht funktioniert, weil ich ja, wie gesagt, den Arbeitsvertrag hatte. Ja, und ich habe dann im gleichen Zug auch das Mobbing zum ersten Mal bei einer entsprechenden Stelle gemeldet, die sich darum kümmern sollte. Jetzt gab es bei mir eine gewisse Schwierigkeit. Der Chef ist Amerikaner. unterliegt nicht der deutschen Rechtsprechung. Wäre das ein Deutscher gewesen, hätte ich möglicherweise sofort eine Strafanzeige in Erwägung gezogen, ja, weil ja entsprechende Belege für Mobbing vorlagen. Ja, also ich konnte das zu dem Zeitpunkt schon klar beweisen. Ein Fehler, den der Mann auch gemacht hat, er hat mir eigentlich selten Anweisungen mündlich gegeben, sondern meist über Mail, also schriftlich. Und im Nachhinein kann ich sagen, er hat eigentlich das Mobbing-Tagebuch für mich selbst geschrieben. Ja, das ist natürlich ein glücklicher Umstand. Aber Tatsache ist, ich hatte also so viel Material, dass ich das belegen konnte. Ja, und dann ist was ganz Merkwürdiges passiert. Er kam dann nach den 5 Wochen zurück und in der Zeit kam dann auch, ein neuer Chef, der eins über ihm angesiedelt war. Ja, also sozusagen der Chef von meinem Chef. Der hat dann auch gewechselt. Und typischerweise gab es in der Vergangenheit immer ein sogenanntes Briefing mit dem neuen Chef dann und auch mit den hausinternen Abteilungsleitern. Ja, und dieses Meeting hat in der Form dann nicht stattgefunden. Das wollte mein Chef dann offensichtlich ganz plötzlich alleine machen. Er hat dann hat sich dann an dem Morgen, wo das Meeting war, ich wusste es ja, weil ich konnte in seinen Kalender reinsehen, hat er sich heimlich an mir vorbeigeschlichen in den Konferenzraum, der im anderen Gebäude war. Ich wusste ja, was abgeht. Ich bin dann hingegangen, habe mich dort einfach präsentiert und als der die Tür reinkam, ist dem die Kinnlade gefallen. Also das Bild vergesse ich jedenfalls nicht, ja. Also Sie merken, dass meine Geschichte ist ein bisschen anders, weil ich mich halt gewehrt habe. Es geht mir hier nicht um die Depression. Es geht mir nicht um die Auswirkungen, die das auf mich hatte. Es hatte Auswirkungen, ja. Ich habe sowieso neurologisch ein klein bisschen Probleme. Die haben sich dadurch auf jeden Fall auch etwas verstärkt, ja. Aber mir ging es halt in erster Linie darum, aufzuzeigen, man kann sich wehren, man sollte sich wehren. Die finale Aktion von mir war ja, dass ich dieses Buch geschrieben habe, ursprünglich einfach, um es in die Firma zu schicken, als E-Book, was dann eben umso mehr Aufruhr bewirkt hat. Ja, so ein Buch schreibt man nicht depressiv, sondern es ist ja ein gewisser Angriff. Es ist schon eine kleine Rache. Ja, ich bin jetzt nicht extrem rachsüchtig. Aber wenn mir einer zu blöd kommt, dann kann ich auch austeilen und das habe ich damit gemacht, ja. Und das Buch hat sich also wirklich quer über die Firma verteilt und über diese Firma bedeutet sogar bis in die Vereinigten Staaten rüber in das dortige Hauptquartier, ja.
Ich denke, es steckt oft sehr, sehr viel Gerechtigkeitssinn dahinter. Bei Menschen, die gemobbt werden, war das bei Ihnen auch so, dass eine Form von vielleicht Verständnis auch für Sie, für Ihre Situation da ist, dass Sie das hingeschickt haben? Oder was würden Sie sagen, war der Antreiber dafür?
Das ist insgesamt, ja, das ist auch sehr komplex. Also zum einen habe ich natürlich auch einen Riesenstress auszuhalten gehabt, ja. Ich habe nachts im Bett gelegen, mir sind Dinge durch den Kopf gegangen, ich war nass geschwitzt. Das gab es natürlich auch alles, ja. Am meisten hat mich allerdings gestört, dass der Mobber offensichtlich weitermachen konnte, weil er von seinen Vorgesetzten gedeckt wurde. Meine Hoffnung war, als der Chef meines Chefs gewechselt hat, dass ich an diesen Mann rankomme, dass der mir hilft, die Situation zu klären. Ja, ich wollte ja eigentlich nur, dass das aufhört, dass ich wieder meine Arbeit machen konnte, wie vorher auch. Ja, das ging aber dann so aus, dass der von seinem wiederum nächsthöheren Chef, der witzigerweise mit dem Mobber irgendeine Verknüpfung hatte, unter Druck gesetzt wurde, und dann ist das Ganze natürlich zusammengebrochen. Und was auch immer ich dann probiert habe hinterher, also noch höher zu kommen, das hat nicht wirklich funktioniert. Da wird einfach der Abstand zwischen der Person, die von irgendetwas betroffen ist, und einem Verantwortlichen oben drüber, der wird einfach zu groß. Ja, dann ist man ein unbekanntes Gesicht. Ja, und wenn jemand das ganz oben nicht wirklich im Detail ernst nimmt, dann passiert da nichts mehr. Ja, ich habe sogar Stellen eingeschaltet, die ganz offiziell Inspektionen machen. Ja, ich habe damit wirklich Druck aufgebaut. Das war Angriff ist die beste Verteidigung. Ich musste auch Zeit gewinnen. Ja, ich meine, ich hatte ja immerhin, von Mobbingbeginn, von Bossingbeginn bis zu meiner Rente waren ja 4 Jahre. Ja, und die musste ich ja irgendwie überstehen, ohne rauszufliegen. Ja, und das war schon auch eine Gratwanderung. Ja, das Wichtigste dabei war natürlich die Beweise sammeln. Da gibt's viel, viel mehr, als man im ersten Moment denkt. Auch wenn man die Beweise dann nachher gegeneinander abgleicht, sieht man plötzlich Verbindungen, die man vorher nie gesehen hat. Ja, und von daher hatte ich es auch relativ einfach, mein Buch zu schreiben, weil ja alles schon in irgendeiner Weise schriftlich vorgelegen hat. Ja. Und ich habe also von Mitarbeitern von anderen Standorten der Firma habe ich sogar Resonanzen bekommen. Also ich hätte kosmische Eruptionen ausgelöst. Er hat das im positiven Sinne gemeint. Ich habe dann hinterher durch entsprechende Reaktionen wirklich auch von verschiedenen Standorten, als Firmenstandorten, erfahren, dass es da im Grunde genommen das gleiche Problem gibt. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Ja, und erst kürzlich hat mich wieder noch eine Frau angeschrieben, die in der gleichen Firma arbeitet, aber auch ein ganz anderer Standort. Ja, sie hat auch mein Buch gekannt und sie hat mich da auch um Rat gebeten. Ja, also ich habe was bewegt, das weiß ich. Ja, und ich habe ja dann auch gewisse Auswirkungen in dem Schlusskapitel, dass ich dann zu dem Buch, wie es ja jetzt heißt, Bossing am Arbeitsplatz, noch hinzugefügt habe, damit man sieht, doch, man kann etwas bewirken.
Würden Sie, wenn Sie jetzt zurückblicken, Sie haben ja natürlich viel mehr Informationen, wie die Leute reagieren, was sie dadurch bewegt hat, wieder mit diesem Mail quasi das diese Kette in Bewegung setzen, dieses Wehren in Bewegung setzen, in der Art?
Also man hat ja bestimmte Möglichkeiten nur einmal, ja. Von daher, so wie ich gepolt bin, würde ich wahrscheinlich im Grunde genommen das Gleiche auch wieder machen. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich natürlich meinen einzigen wirklichen Fehler ausschalten. Das war die Rechtsschutzversicherung und der Anwalt, weil der Anwalt, der erste, war nicht wirklich gut ausgesucht. Er hat mich zwar letztendlich sicher da rausgeholt, wobei man nicht mal sagen kann, rausgeholt. Ich war ja wirklich tatsächlich bis zum Renteneintritt nach wie vor dort angestellt und wurde auch bezahlt. Ich war halt nur letzten Endes eigentlich freigestellt, musste nichts mehr arbeiten. Aber er hatte mir ursprünglich zugesagt, dass wir die Sache mit dem Mobber angehen, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass dieser Mann gestoppt wird. Und das hat er nicht eingehalten, ja. Aber wenn Sie dann den Rechtsanwalt wechseln, dann sagt die Rechtsschutzversicherung, nein, das Kontingent ist aufgebraucht worden, Mobbing ist abgehakt. Ja, also das war eigentlich mein einziger Fehler. Und das Ganze dann wirklich privat finanziell anzugehen, ist eine heiße Geschichte. Man weiß nicht, wo man dabei endet. Ja. Aber ja, also Grundaussage doch, ich würde im Grunde genommen das Gleiche wieder tun. Ja.
In dem, also Sie haben ja schon gesagt, dass Sie gern, also dass ein bisschen Rache drinnen ist, vielleicht auch ein bisschen Wut, und Sie das Buch eben geschrieben haben. Hat das Ihnen geholfen, auch ein bisschen abzuschließen damit mit dem Kapitel?
Definitiv ja. Also ich kann jedem, auch wenn er sagt, er fühlt sich nicht in der Lage, ein Buch zu schreiben, trotzdem in irgendeiner Weise versuchen, das Ganze irgendwo festzuhalten, schriftlich, ja. Vielleicht auch einfach nur aufgesprochen irgendwo. Ich meine, heute hat man ja Möglichkeiten. Es hilft, die Sache zu verarbeiten, ja. Ich habe ja schon einige Bücher gelesen in meinem Leben, aber es gibt kein Buch, das ich so oft gelesen habe wie mein eigenes. Und das ist nicht nur, weil ich versucht habe, Korrektur zu lesen, sondern weil ich musste einfach diese Ereignisse immer wieder Revue passieren lassen. Ja, das ist eine Verarbeitung. Ja, und mittlerweile habe ich sehr gut damit abgeschlossen. Ich habe mir gesagt, ich habe viel mehr gute Chefs erlebt, ja, die meine Leistung zu schätzen wussten, als die wenigen, die es eben nicht getan haben. Und ich hatte sehr gute Zeiten. Ich habe meine Prämien, meine Auszeichnungen gekriegt, obwohl ich da gar nicht wirklich so der Mann bin, der darauf extrem Wert legt. Ja, natürlich, ich sag mal, Geld kann man immer mal was gebrauchen. Ja. Da muss man aber auch dazu sagen, innerhalb der Abteilung, die ich eigentlich geführt habe, habe ich die Prämien nach oben hin begrenzt, und zwar auch für mich. Ich habe gesagt, mehr muss nicht sein, ja. So, und die vorhergehenden Chefs, die waren damit einverstanden, haben gesagt, es ist in Ordnung. Ja, als ich weg war, sind da plötzlich die, wie soll ich sagen, die Deckel geflogen, ja, und dann wurden plötzlich Prämien ausgeschüttet an einige wenige. Und das kommt jetzt wieder auf den Mobber zurück, ja, die er im Grunde genommen als Unterstützer auch gebraucht hat, um mich loszuwerden. Und hier kommt jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich machen möchte. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, man kann eigentlich seinen eigenen Gefährdungsindex tatsächlich durch ein paar Fragen ermitteln. Gefährdungsindex soll heißen, wie gefährdet bin ich eigentlich, dass ich gemobbt werde? Ja, speziell, wenn es um lohnenswerte Stellen geht, wie bei mir. Ja, also ich meine, als leitender Angestellter verdient man nicht schlecht, man hat eine gewisse Macht tatsächlich, ja. Man hat ein gewisses Ansehen, und da gibt's natürlich Neider. Ich sage ja, Mobbing hat also immer auch irgendwelche Motive. Ja, so der eigentliche Mobber, der Chef, dem war ich ein Dorn im Auge, weil ich einfach zu gut war. Aber ich meine, wenn man 24 Jahre lang einen Job wirklich entsprechend gemacht hat, ja, bleibt flexibel, ist lernbereit, lässt sich darauf ein, dass es auch immer wieder Veränderungen geben muss, ja. Dann ist man vielleicht wirklich einfach irgendwann der Beste in diesem Job, ja. Und dann kommt einer, also der Chef davor, der hat gesagt, Rainer, du kennst diesen Job besser als ich, mach, ja. Und ich habe mit ihm wirklich nur grob koordiniert und habe das ganze Business im Laufen gehalten. Ja, und dann kam halt der Neue und ich hatte den sogar eingeladen. Ich wollte ihm einen guten Start geben, im Glauben daran, dass wir dann weitere Fortschritte machen in der ganzen Unternehmensführung, in der Produktivität und so weiter. Der war so überfordert. Und das habe ich nicht bemerkt, ja, dass er tatsächlich vom ersten Tag an, wo er das Sagen hatte, meine Ideen und alles abgeschafft hat. Ja, also er war im Grunde genommen neidisch. Er hatte das Gefühl, er hätte neben mir nicht so glänzen können. Ich hätte ihn ja glänzen lassen. Mir ging es nicht um mein Ansehen, ja. Ich bin so nicht gepolt. Also für mich war es wichtig, ich bin meiner Verantwortung nachgekommen und wollte halt eben die Produktivität und alles, also was gefordert war, entsprechend liefern. Ja.
Würden Sie sagen, dass es so ist, dass man sie früher wehren sollte? Weil Sie haben auch gesagt, es ist eine gewisse Zeit gewesen und dann haben Sie gesagt, nein, jetzt war es genug, jetzt wehre ich mich sozusagen?
Die Frage ist, wie viel früher ist früher, weil ich sag mal, bei einem normalen Peer-to-Peer-Mobbing, ja, auf gleichem Level, da finden die Angriffe wahrscheinlich relativ schnell sehr offen statt und man merkt das, ja. Aber eine Person, die, wie ich halt über 20 Jahre einen Job gemacht hat, die ein Ansehen hat, da muss man natürlich erstmal im Hintergrund eine Reputation zerstören. Ja, und von daher war das kein Wunder, dass ich quasi 9 Monate gebraucht habe, um zu merken, was da vor sich geht. Ja, es gab winzige Indizien, ja, dass also die Chefs oben drüber, die früher zu mir einen direkten Bezug hatten, plötzlich mich zwar höflich gegrüßt haben, wenn die irgendwie vorbeigeschneit kamen, aber ich hatte nicht mehr so ganz das Gefühl, als würde ich eine Rolle spielen. Ja, das wäre ein Indikator gewesen. Ja, ansonsten, es ist nicht der Mobber allein. Dem Mobber schließen sich gerade in so einem Fall wie bei mir gerne andere Leute an. Und das ist nicht das typische Mobber-Gefolge, dass der so mit sich schleift, sondern tatsächlich Leute, die neidisch sind, die vielleicht die Position haben möchten, die ihre eigene Agenda verfolgen. Und wenn man dann genau hinguckt und sieht, dass plötzlich 2 Abteilungsleiter, die sich vorher blendend verstanden haben, tatsächlich plötzlich bekriegen, dann ist das ein weiteres Indiz, weil das Konkurrenzdenken plötzlich eine Rolle spielt. Ja, jeder von denen möchte dann ihre Position haben. Also müssen die auch gegeneinander arbeiten. Ja, und das vergiftet natürlich komplett die Atmosphäre. Und so ist das auch ausgegangen. Ja, es war, ich sag mal, ich wurde ja isoliert, ja, ganz gezielt. Wenn ich mich dann mit irgendwelchen Leuten unterhalten habe, dann wurde das beobachtet. Die Leute wurden anschließend zur Rede gestellt, um sie einzuschüchtern. Ja, solche Sachen laufen dann da ab. Ja, und das geht ja, das geht nicht unbedingt nur von dem Mobber aus, sondern eben auch von den Leuten, die dann plötzlich in Konkurrenz gehen, weil sie die Stelle haben möchten. Ja.
Absolut. Und hatten Sie Unterstützer auch? Weil man hat ja dann auch immer Unterstützer oder es sind auch viele, die stillen dann auch mitlaufen, ne?
Also es gibt unglaublich viele Leute, die einfach mitlaufen, sich wegducken, einfach weil sie tatsächlich Angst haben. Bis zum gewissen Grad kann man das verstehen. Wer geht da schon gerne ein großes Risiko ein? Hat vielleicht ein Häuschen gekauft, er muss eine Familie ernähren, ist auf den Job angewiesen. Ich sag mal trotzdem. In meinem Fall wäre es ohne weiteres möglich gewesen, dass ich so circa 10 Personen gefunden hätten, die dann an höherer Stelle mal geklingelt hätten und hätten gesagt, hier, da geht was ab, was nicht sein kann. Das passt einfach nicht. Ja, das habe ich in dieser Form nicht gehabt. Die wirklich nennenswerte Unterstützung, die ich hatte, die kam von der Betriebsvertretung und auch von der Schwerbehindertenvertretung. Ich bin nicht schwerbehindert, aber die haben mich dann mit Tricks wieder reingeholt, nachdem ich erstmal kaltgestellt war. Ich konnte dann nochmal weiter agieren, habe dann aber freiwillig mich zurückgezogen, weil ich gesagt habe, okay, auf dem Weg komme ich nicht weiter. Da in der Zeit wurde das Bossing dann auch noch mal extremer, weil der Mobber halt gemeint hat, er könnte mir jetzt wieder Befehle erteilen, was nicht so war, weil die Funktion, in der mich die Betriebsvertretung reingeholt hatte, war Wahlvorstand für den Wahlausschuss der neu zu wählenden Betriebsvertretung. Das war eine, wie soll ich sagen, eine Aktion, wo man die Rechtmäßigkeit des Betriebsrates, weil er sich hinter mich gestellt hatte, angezweifelt hat, wollte den auch noch quasi ausboten und die Stellen mit mobberfreundlichen Personen besetzen. Ja, also eine sehr komplexe Geschichte ist in meinem Buch genau beschrieben, wen das interessiert. Es war wie ein Krimi. Also was da abgelaufen ist, insgesamt, das war einfach ein Wahnsinn. Ja, kann man sich nicht vorstellen. Also wenn Bossing auf einer niedrigen Ebene abläuft, ja, wo es also wirklich nur um einen einfachen Angestellten oder Arbeiter geht, dann wird das natürlich nicht so komplex. Ja, in meinem Fall ist es das wahnsinnig komplex geworden. Da kommen dann auch wieder und zurück zu den Fragen, die man sich da stellen kann. Ist man relativ dicht an der Rente? Ja, das sind alles Dinge. Also die Betriebsvertretung hat mir, es war 3 Jahre vor Renteneintritt, war kurz nachdem ich festgestellt habe, ich werde gemobbt, Entschuldigung, hat sie mir gesagt, der Thronfolgekrieg hat bereits begonnen. Ja.
Ja, jetzt klingt das alles sehr belastend. Was hat Ihnen da die Kraft gegeben, weiterzukämpfen und auch weiter da überhaupt in die Firma zu gehen?
Also, das ist eine sehr interessante Frage. Ich meine, zum einen bin ich natürlich schon eine Kämpfernatur. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Auch von dem Schulmobbing her, wo mein älterer Bruder gemobbt wurde und ich versucht habe, mich da einzuschalten. Da ist natürlich so eine Grundtendenz in mir auf jeden Fall da. Dinge, die einem Kraft geben können, ob man es glaubt oder nicht. Das ist, wenn man entsprechende Filme sich anguckt, man kann sich auch wirklich Lieder raussuchen, die einem Kraft geben, weil sie irgendwie etwas Bestimmtes ausdrücken. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt irgendwas hier nennen kann, aber Klassiker so wie Eye of the Tiger. Ja, die Rocky-Filme, wo der ja auch im Grunde genommen kurz vor Schluss nochmal aufsteht und den anderen dann umhaut, Ja, das sind Dinge, die helfen einem wirklich darüber. Das ist so ein internes, ja, das ist wie so ein Mantra, wenn man das in sich drin hat, ja. Und man darf einfach nicht aufgeben. Ein Klassiker für mich, man könnte eigentlich sagen, Robinson Crusoe, der ja alleine auf der Insel war, auch komplett isoliert, der konnte auch nicht einfach aufgeben. Und das ist ja im Grunde genommen auch verfilmt worden als der Marsianer, der da auf dem Mars strandet und wirklich mit allem zu kämpfen hat, um da wegzukommen. Das, also sowas muss man sich dann einfach reinziehen und gucken. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer Möglichkeiten. Ja, man darf einfach nicht aufgeben.
Ja, das sind schon fast perfekte Schlussworte eigentlich. Aber ich möchte nur fragen, was, wenn Sie jetzt, Sie haben ja viel über Mobbing gelernt dadurch, dass Sie da durchgegangen sind, ja. Was ist ein Ding, das Sie gelernt haben und unseren ZuhörerInnen gern mitgeben würden?
Das müssen Sie nochmal wiederholen. Also ein Ding, das ich gelernt habe und...
Was Sie sagen, das weiß man vielleicht gar nicht so oder das ist nicht so bekannt über Mobbing. Oder generell gefragt, was würden Sie unseren HörerInnen zum Thema Mobbing gern mitgeben?
Okay, was ich den Hörern und Hörerinnen gerne mitgeben würde. Es ist wirklich absolut wichtig, sich vorher, auch wenn man nicht betroffen ist, mit Mobbing zu beschäftigen, weil es gibt Statistiken, die sagen, ein Drittel aller Arbeitnehmerinnen wird im Laufe des Berufslebens mindestens einmal gemobbt. Und eine andere Statistik belegt, dass also in fast der Hälfte der Fälle auch der Chef beteiligt ist. Ja. Aber egal ob Bossing oder Mobbing, es sind unglaublich viele Leute betroffen und oder werden betroffen sein. In Deutschland ist es so, 48 Millionen Arbeitnehmer ungefähr, ja. Da kommt man allein die Fälle, die unter Bossing fallen, im Laufe eines Arbeitslebens von, ich weiß nicht, 30 Jahren oder so ähnlich, kommt man auf circa 8 Millionen Leute, denen das irgendwann passiert, ja. In kleinen Firmen kann man im Grunde genommen nur den Hut nehmen, wenn der Chef mobbt, ja, weil der Chef dann meistens der Firmeninhaber ist. In größeren Firmen hat man Möglichkeiten, sich zu wehren, ja. Aber auf jeden Fall das frühzeitige Befassen mit der Materie lange bevor es eintritt, ja. Ich kann verstehen, dass niemand depressive Bücher lesen will. Ich wollte eine Alternative schaffen.
Ja. Absolut. Ja, Sie geben auch viele Tipps mit dem Buch, zum Beispiel auch mit Mobbing-Tagebuch und so weiter. Aber wir wollen jetzt nicht alles spoilern, damit man auch noch im Buch was liest. Wir haben natürlich nicht alles gespoilert, sondern man kann noch.
Nein, es steckt genug drin.
Es steht ja noch genug drinnen, auch an der Mobbing-Dynamik und dass man sieht, wie sich das auch entwickelt hat und wie sie sich zur Wehr gesetzt haben. Ja. Gibt es zum Schluss noch was wir unbedingt noch besprechen sollten aus Ihrer Sicht?
Wow. mir fällt jetzt so eigentlich auch nicht wirklich noch was ein. Also ich denke, es ist alles Wichtige gesagt, wie Sie sagen. Also wir haben jetzt nicht alles gespoilert. Ich meine, ein Buch wie mein schreibt man halt nicht depressiv, weil es ging ja in der Originalversion, die ich in die Firma geschickt habe, darum, die Mobber bloßzustellen, auch die sich angeschlossen haben. Das Ganze macht man natürlich schon so ein bisschen wie Satire. Ja, insofern, ja, es gibt was zu lachen, es gibt Spannung und das ist etwas, was man, glaube ich, in so einem Buch erstmal nicht erwartet. Ja.
Gab es eigentlich Reaktionen da von Ihren mobbenden Ex-Chef aufs Buch?
Es gab verschiedentlich Überlegungen, ob man mir da Verleumdungsklagen anhängen könnte. Ja, man hat das wohl alles zu den Akten gelegt. Ehrlich gesagt, ich habe keine Angst davor. Ich hätte es drauf ankommen lassen, weil das wäre in die Öffentlichkeit gegangen und das ist das Letzte, was die Firma eigentlich gewollt hätte. Ja, und von daher habe ich auch nach wie vor keine Angst davor. Ich benenne niemanden. Wenn er sich selbst darin wiederfindet, was sagt das über ihn aus? Ja, also.
Ja, absolut. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie zu Gast waren bei mir und Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Einen kämpferischen Anteil diesmal, weil wir sehr oft so Richtung Opferhaltung und in die Richtung schon gesprochen haben. Das ist eigentlich diesmal in eine andere Richtung gegangen, finde ich. Vielen Dank dafür.
Ja, und es freut mich, dass ich das Spektrum in der Richtung erweitern konnte.
Ja.
Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank.
Viele Menschen sagen ja, du hättest dich mehr wehren sollen zu Menschen, die sich zu wenig wehren. Und man sieht auch im kämpferischen Ansatz, letztlich ist Mobbing eine Gruppendynamik, die man allein nicht auflösen kann. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viel von dem Gespräch mitgenommen und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, Betroffenen weiterempfehlt und das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea.